Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jedem siebten ist eine sogenannte Fischen angelegt worden.
Die Swissair hat Schulden in Betrag von 7,8 Milliarden Franken.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Élu avec 125 voix.
Wusstet ihr, dass die Schweiz das wohl einzige Land ist, in welchem der Moorschutz in der Verfassung festgeschrieben ist? In Artikel 78 Absatz 5 unserer Bundesverfassung steht nämlich: Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung sind geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch Bodenveränderungen vorgenommen werden. Normalerweise regelt die Bundesverfassung als oberstes Organ des Schweizer Rechtssystems aber keine so konkreten Sachverhalte. Und so überrascht es nicht, dass dieser Absatz über eine erfolgreiche Volksinitiative 1987 in die Verfassung geschrieben wurde. Interessanterweise war der Auslöser dafür aber nicht vordergründig die Sorge um die Moore im schönen Schweizerland, sondern entstand vielmehr durch den lokalen Widerstand gegen einen neuen Waffenplatz der Armee im Gebiet von Rotenturm im Kanton Schwyz. Stefanie Müller ist in der Nähe des fraglichen Gebiets aufgewachsen und hat die verschiedenen Akteure und Akteurinnen sowie die jeweiligen Motive in ihrem 2023 veröffentlichten Buch «Rotenturm – Der Kampf um den Waffenplatz» aufgearbeitet. Nun hat sie den Weg zu uns in die Zeitgenossenschaft gefunden und wird uns erzählen, wie es den Einwohnern des kleinen Dorfes im Herzen der Zentralschweiz gelungen ist, sich erfolgreich gegen die Pläne des übermächtig wirkenden eidgenössischen Militärdepartements zu wehren. Guten Abend, Stefanie. Schön, dass du dir heute Abend Zeit für das Gespräch mit uns in der Zeitgenossenschaft nimmst.
Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Wir beschäftigen uns heute mit der Abstimmung über einen geplanten Waffenplatz im Moor von Rotenturm. Kannst du uns zum Anfang einen Einblick geben, in was für einer Schweiz diese Diskussion stattgefunden hat?
Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, um zu verstehen, warum diese Initiative zustande gekommen ist. Also wir befinden uns mitten im Kalten Krieg oder schon bald gegen das Ende des Kalten Krieges. Und die Schweiz ist ja zwischen diesen beiden Blöcken, zwischen Ost und West, zwischen der NATO und den USA und der Sowjetunion. Und ja, das Militär war entsprechend sehr wichtig für die Schweiz und vor allem für den Bund und für den Bundesrat. Also wir sehen, dass die Landesverteidigung eigentlich sehr abhängig ist von diesen globalen Strukturen, also zwischen diesem Ost und West. Und die Landesverteidigung ist so eigentlich auch geprägt von diesem Kriegsbild. Und obwohl sie sich Neutralität gibt, sehen Sie schon den Feind eigentlich immer im Osten und bereiten sich eigentlich auch auf das vor. Also das Ziel der Landesverteidigung ist eigentlich schon die Erhaltung der Unabhängigkeit und eigentlich auch durch die bewaffnete Neutralität. Also wir sind hier in einer Schweiz, die das Militär sehr hoch hebt und eigentlich auch sehr breit in der Bevölkerung akzeptiert ist. Zumindest vor allem in den 50er, 60er, in den 70er bröckelten das ein bisschen, auch durch die 68er, durch die Friedensbewegungen. Und dann vor allem dann auch in den 80er Jahren, wo dann in der Sowjetunion durch Michail Gorbatschow, ja, auch das Ost-West-Gefälle bröckelt, bis dann 89 die Mauer fällt. Aber während der Initiative hat man das eigentlich gar noch nicht so kommen gesehen.
Genau, wir müssen uns ja vorstellen, währenddem diese Diskussion stattfindet, das sind ja vor allem die 70er und die 80er Jahre, da wissen ja da die Zeitgenossen dort eben noch nicht, dass dieser Kalte Krieg schon jetzt rückblickend relativ bald mal vorbei sein wird. Kannst du vielleicht mal ein bisschen ausführen, wie ist man auf die Idee gekommen, in Rotenturm zu bauen?
Ja, also ich würde sagen, der erste Grund ist eigentlich ganz einfach. Es war ein Platzproblem, das der Bund oder das EMD, das Militärdepartement, das heutige VBS hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eigentlich die Armee enorm ausgebaut. Man hat so ein bisschen gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der Mobilmachung, hat dann die sogenannte Armee 61 oder die Truppenordnung 61 eingeführt. Das heißt, man hat das Milizsystem eingeführt und man hat massiv aufgestockt, auch im Budget. Man kann sich das vielleicht nicht mehr vorstellen, aber 20% des Gesamtbudgets ging da für das Militär aus. Und ja, da hat man dann sehr, sehr viele Soldaten, musste man unterbringen, musste man ausbilden. Man muss sich vorstellen, dass 60% aller Schweizer Männer zwischen 20 und 55 Jahren mussten ins Militär. Also damals konnte man noch keinen Zivildienst leisten. Das waren 330 Diensttage. Und für das brauchte es Platz, also Platz für die Ausbildung der Soldaten. Und da suchte natürlich das EMD fleißig in der ganzen Schweiz nach sogenannten Waffenplätzen, also Ausbildungsplätzen für Soldaten. Und schon in den 40er Jahren kam Rotenturm in Frage für einen Schießplatz. Das hat man dann relativ schnell wieder verworfen. Dann in den 50er Jahren war es wieder Thema, dass man da in Rotenturm, Biberbruck, so etwas Militärisches errichten wollte. Da kam dann das EMD drauf, dass es zu teuer wäre. Und dann Anfang 70er Jahren, als wirklich so ein bisschen Notstand ausbrachte, hat man sich dann entschieden, man möchte dort in Rotenturm auf dieser Moorfläche eigentlich diesen Waffenplatz bauen, hat dann eine Planungskommission zusammengerufen und hat einschätzen lassen, ob das eigentlich möglich wäre. Und die Planungskommission ist dann 1974, hat entschieden, ja, es ist eine Notwendigkeit, wir brauchen diesen Waffenplatz und dort kann der gebaut werden.
Damit war so wie der Startpunkt für eben die Debatte gegeben, über die wir uns heute unterhalten. Damit wurde für die Rotenturmerinnen auch klar, dass jetzt eben ein akutes Vorhaben wird. Und dann ist ja dann schon sehr schnell der erste lokale Widerstand aufgeflammt.
Ja, das ist eigentlich schon sehr früh passiert. Eben durch diese Planungskommission hatten die Rotenturmerinnen und Rotenturmer schnell Wind davon bekommen, dass da was kommen sollte. Die Gemeinde war am Anfang noch sehr zögerlich, sich dagegen zu stellen. Sie hatten nämlich das Gefühl, dass sie als Gemeinde eigentlich darüber abstimmen könnten, ob dieser Waffenplatz kommt oder nicht. Dann haben sie so eine Konsultativabstimmung gemacht im 75. Und da haben die Rotenturmerinnen und Rotenturmer sehr klar und deutlich gesagt, über 80%, dass sie diesen Waffenplatz nicht wollen. Und seit diesem Moment an wusste die Gemeinde Rotenturm eigentlich, nein, wir wollen diesen Platz nicht. Aber das EMD hat dann einfach weiter geplant, hatten das auch ins Parlament gebracht mit der Bauordnung. Und dann hat sich dann schon sehr relativ schnell lokaler Widerstand geformt. Nicht nur aus jetzt der Einwohnergemeinde, sondern eigentlich wirklich von den lokalen Bäuerinnen und Bauern. Da hat sich dann der Widerstand geformt in Form von vielen Organisationen und Vereinen. Eigentlich sehr lokal am Anfang.
Vielleicht für die Nicht-Zentralschweizer. Rotenturm ist ja so eine Hochebene eingebettet zwischen zwei Hügelzügen. Dazwischen liegt eine Fläche, die ist eben Moorlandschaft. Ein Teil gehört zur politischen Gemeinde Rotenturm, der andere zur politischen Gemeinde Oberägeri, Kanton Zug und Kanton Schwyz. Und dieser Waffenplatz hätte dann wirklich mitten in diese Fläche gebaut werden sollen. Und vielleicht kannst du uns noch kurz etwas ausführen, wer und wie viele Leute da wirklich betroffen gewesen wären.
Ja, wie viele Leute aktiv betroffen gewesen wären, ist schwierig einzuschätzen. Was ich natürlich sagen kann, das hat sich dann erst später herausgestellt, dass das EMD natürlich Land braucht, um diesen Waffenplatz bauen zu können. Also sie mussten diesen einerseits kaufen. Das waren insgesamt 354 Hektar. Das ist also eine relativ grosse Menge an Land. Und viel konnten sie kaufen, also von diversen Kooperationen, aber auch von einigen GrundeigentümerInnen. Und viele stellten sich aber schon relativ früh dagegen. Also viele Bauern oder hätten ihren Hof verlassen müssen, wo sie schon mehrere Jahre oder Jahrzehnte schon gewohnt haben. Also sie hätten dabei Realersatz erhalten, also irgendwo in der Ostschweiz oder sonst wo. Aber das wollten viele eigentlich gar nicht. Und das heißt eigentlich, ihre Existenz wäre doch bedroht gewesen von insgesamt 42 GrundeigentümerInnen, zwei Korporationen. Das ist die Korporation Rotenturm und die Korporation Oberäggeri und dann eben 40 Personen, die da ihren Hof hätten verlassen müssen. Das wäre, glaube ich, schon relativ schwierig gewesen, weil diese Enteignung von so vielen Menschen und von so einer großen Fläche wäre wirklich sehr einzigartig gewesen in der Schweiz.
Und das war ja auch das erste Zentrum des Widerstandes, oder? Das waren die Lokalen. Es ist eigentlich auch klar, dass diese sich gegen, sagen wir mal, die Vertreibung wehren. Kannst du uns ein bisschen ausführen, wie das da lokal organisiert wurde?
Ja, also zuerst haben sich verschiedene Vereine gegründet. Zum Beispiel sehr wichtig war die AWAR. Da hat sich vor allem Adolf Besmer, der war sehr bekannt auch in den Medien, dafür eingesetzt, dass dieser Waffenplatz nicht kommt. Er wäre auch einer von diesen 42 Grundeigentümern gewesen. Er war so eine Zugsperson, also er hat sehr, sehr viel auf Aufmerksamkeit erhaschen können in den Medien und hat das Ganze eigentlich geleitet. Also diese AWAR konnte sehr viele lokale Bewohnerinnen und Bewohner und Bäuerinnen und Bauern eigentlich auch überzeugen, sich gegen diesen Waffenplatz zu stellen. Sie haben zuerst eigentlich ganz kleine Sachen gemacht. Sie haben Flyer verteilt, sie haben Plakate aufgehängt, sie haben im Dorf eigentlich gegen diesen Waffenplatz auch Stimmung gemacht. Aber sie haben dann relativ schnell gemerkt, dass sie eigentlich gegen dieses mächtige EMD eigentlich gar keine Chance haben. Und dann haben sie sich dann mit dem WWF Schweiz zusammengetan. Der WWF hat schon relativ früh seine Unterstützung angeboten. Zuerst eigentlich finanziell haben sie ein paar Sachen unterstützt, finanziell. Und dann ist relativ schnell die Idee gekommen, dass man zusammenarbeiten sollte. Obwohl das eigentlich relativ schwierig war am Anfang, weil die Bauern hatten ein bisschen Angst vor diesem Naturschutzargument auf der Moorfläche. Sie waren am Anfang ein bisschen skeptisch, aber der WWF konnte sie dann schlussendlich überzeugen, auch dass sie zusammenarbeiten. Ich glaube, das war schon auch das Erfolgsrezept der Initiative, die dann entstanden ist.
Vielleicht eben, dass der lokale Widerstand natürlich sich aufbäumt, das denke ich mal, ist klar, oder das kann man sich gut vorstellen. Aber die Herausforderung war ja schon eben auch, dass man eben von einem lokalen auf eine nationale Ebene kommt und dann dort Argumente findet, die eine breite Schicht der Gesellschaft überzeugt für diese Argumente. Und für mich ist es interessant, diese Idee mit dem Naturschutz, die kam ja vom WWF, aber es war ja auch so eine Ultima Ratio. Also viele andere Mittel hätte man nicht mehr gehabt, um diesen Waffenplatz zu verhindern.
Ja, das ist schon so. Dieser Naturschutz, das Naturschutzargument ist schon weit zuvorderst bei dieser Initiative gewesen. Und man muss schon sehen, dass es nicht eine homogene Opposition war, sondern die war auch sehr heterogen. Also es sind sehr viele verschiedene Meinungen und Argumente in diese Gegnerschaft eigentlich auch eingeflossen. Also der Naturschutz war ein zentrales Argument, welches auch wirklich gegriffen hat in der ganzen Schweiz und vor allem auch eher in der städtisch Linken, ja, hat das natürlich recht gut gezogen. Ich denke aber auch andere Argumente waren sehr wichtig, dass die Initiative dann angenommen wurde. Sehr wichtig finde ich zum Beispiel, dass die Armee an sich, wie wir vorhin gehört haben, war ja die sehr wichtig immer noch. Sie hatte sehr einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, aber die Armee wurde an sich nie direkt kritisiert, nur immer der Waffenplatz. Und das ist meines Erachtens schon eigentlich der Punkt, wo sie wirklich überzeugen konnten und auch der Punkt, wo sie eigentlich immer wieder angegriffen wurden. Hey, ihr wollt doch die Armee abschaffen, ihr seid doch Linke, sie wurden kommunistisch diskreditiert oder halt so weit bis zur XOA. Ja, und sie haben dann immer gesagt, nein, wir wollen nicht die Armee abschaffen, sondern wir wollen einfach auf dieser Hochmoorfläche im Roten Turm keinen Waffenplatz. Und das finde ich dann schon spannend, dass der Bund eigentlich darauf reagiert hat. Er hat einen indirekten Gegenvorschlag gemacht, dass er das Natur- und Heimatschutzgesetz hat er dann angepasst und hat Biotope aufgenommen in den Naturschutz. Er hat also schon vor der Initiative den Moorschutz aufgenommen ins Gesetz, aber erst durch die Initiative wurden die Moore und Moorlandschaften dann auch schweizweit geschützt in der Verfassung, was eigentlich einzigartig ist auf der Welt.
Vielleicht, um die Timeline noch etwas einzuordnen, also wir haben ja vorher gehört, so die ersten konkreten Absichten wurden eben so ja, Mitte 70er Jahre bekannt. Die Initiative wurde aber dann schlussendlich erst Anfang der 80er Jahre eingereicht. Und schon dort hat sich ja auch abgezeigt, dass diese Gegnerschaft, so heterogen sie auch war, recht erfolgreich war. Weil sie haben sehr viele Unterschriften sammeln können für die damalige Zeit.
Ja, also wir reden da von einer Zeitspanne von circa 10 Jahren. Also 1973 wurde diese Planungskommission einberufen und dann 1975 diese Konsultativabstimmung in der Gemeinde. Und dann Ende der 70er Jahre hat eigentlich dieser Kampf begonnen, eben einerseits mit diesen Enteignungen, wo dann ja die Bevölkerung von Rotenturm, aber auch in der gesamten Innerschweiz oder Schweiz eigentlich wachgerüttelt wurde, was da ging. Also es dann erst so gegen Ende 70er, Anfangs 80er Jahre wurde von der lokalen Ebene aus auch national gehandelt und konnte man eigentlich auch Aufmerksamkeit erhaschen. Und ja, dann anfangs der 80er Jahre wurde der Gegnerschaft dann klar, dass sie keine Chance mehr haben gegen diese Enteignungen. Da gab es ja auch viele Abstimmungen bei den Korporationen in Oberägeri oder der Oberalmig Schweiz, die ihr Land eben dem EMD abtreten hätten müssen. Oder sie haben abgestimmt, ob sie das freiwillig tun oder eben nicht, ob eine Enteignung zum Zug kommt. Und all diese Abstimmungen waren medial sehr gut begleitet, also unter anderem vom Tagesanzeiger, aber auch von der Basler Zeitung, von der NZZ, dass es wirklich eine nationale Dimension bekam. Und dann im 82 kam dann die Idee auf mit der Initiative, also wirklich das letzte Mittel, dass man da greifen muss, um gegen dieses EMD bestehen zu können. Und 83 hat man die Initiative, oder konnte man relativ schnell sehr, sehr viele Unterschriften sammeln. Das hat man auch extra gemacht, dass man da im Sommer 83 hat das Parlament noch über den Kredit abgestimmt für den Waffenplatz und man wollte eigentlich ein Zeichen setzen, dass eben die Bevölkerung eigentlich dagegen ist mit dieser Initiative. Aber das Parlament hat dann fast einstimmig für den Kredit für den Waffenplatz gestimmt. Und ja, was ich spannend finde, nachher wird es dann relativ ruhig, aber zu Beginn der 80er Jahre hatte ja das schon eine mediale, sehr große Aufmerksamkeit in der ganzen Schweiz.
Jetzt gab es ja auch auf lokaler Ebene natürlich nicht nur Gegner. Die meisten Lokalen waren dagegen, aber nicht alle. Was waren denn die lokalen Argumente für diesen Waffenplatz? Oder warum hat es Menschen gegeben, die eigentlich lieber damit weitergefahren wären?
Ja, da gibt es auch sehr verschiedene Argumente, die sie gebracht haben. Einerseits war es ein wirtschaftlicher Nutzen. Also man kann sich vorstellen, Soldaten kommen ins Dorf, kommen ins Restaurant, essen, trinken und so weiter. Das ist einfach ein wirtschaftlicher Nutzen. Aber oftmals hatte man wirklich einfach das Gefühl, man kann und man soll nicht gegen das EMD stehen. Man soll nicht gegen diese Armee sein, das geht nicht. Das war wirklich so die Mentalität damals, dass man das einfach auch nicht macht. Man kann nicht gegen das Militär sein. Und ja, das waren schon dann einige RotenturmerInnen. Ich glaube, die Situation im Dorf war auch sehr ungemütlich. Also da gab es wirklich Familien, die dagegen waren und die einen, die waren dafür und die können sich, glaube ich, bis heute nicht in die Augen blicken.
Du hast vorher auch noch ein wichtiges Stichwort gesagt. Also du hast die Korporationen erwähnt, die waren ja zwar knapp, aber die waren eigentlich dafür, die hätten das Land abgetreten, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber dann gab es ja auch noch andere politische Entscheidungsträger mit zum Beispiel den Kantonalregierungen Schweiz und Zug, und die wären ja eigentlich eben auch für den Waffenplatz gewesen.
Ja, die Kantonalregierungen habe ich nicht explizit in meiner Untersuchung, habe ich nicht so viele Quellen angeschaut, aber eigentlich auch aus dem Grund, dass überall wird eigentlich klar, dass die Regierungen immer hinter dem Bund standen. Da gab es wirklich keine Ausnahmen. Da habe ich wirklich, war ich auch sehr überrascht, dass da der Kanton sich nicht hinter die einzelnen Gemeinden stellten, sondern wirklich hinter dem Bund. Also es war auch für den Kanton wirklich ein No-Go, sich gegen die Armee zu stellen. Und das überrascht so heute im Nachhinein vielleicht sehr, aber damals war das wirklich gang und gäbe. Also es gibt zum Beispiel auch einen Fall, der hat mich wirklich sehr erschreckt. Das könnte man sich heute nicht mehr vorstellen. Das war der Leiter vom Amt für Natur- und Heimatschutz im Kanton Schweiz. Also man hat diese Stelle erst kürzlich gegründet in den 70er Jahren. Das war Jean Gottesmann. Und der hat sich dann irgendwann mal gegen den Waffenplatz ausgesprochen. Und dem wurde dann das Amt entzogen. Also er wurde entlassen und sogar die ganze Stelle wurde dann gestrichen im Kanton Schweiz. Also es waren schon noch andere Zeiten damals, dass man sich öffentlich wirklich nicht für diese oder gegen diese Armee aussprechen konnte. Das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen.
Und das kann man jetzt schon auch ein bisschen so einordnen, wenn man das zusammenfasst. Aber wenn diese lokale Gegnerschaft sich nicht eben national mit diesem Naturschutzargument auch helfen hätte können, dann wäre man schlussendlich von dieser administrativen Maschinerie einfach niedergewalzt worden. Die Enteignungen hätten stattgefunden, die Entscheidungsträger eben im nationalen Parlament sowieso, aber auch in den Kantonsregierungen hätten das entsprechend durchgewunken. Und dann hätte man halt, wie halt auch in anderen großen Infrastrukturprojekten, eben dem großen Player, dem nationalen Player, den Vorrang lassen müssen.
Ja, ich denke, ohne Initiative wäre das schon so gekommen, obwohl man, also die Initiative oder die Abstimmung war ja am 6. Dezember 1987, also schon relativ spät in den 80ern. Und da hat man schon gemerkt, dass auch diese Fronten sich enthärteten, eben durch Michail Gorbatschow im Osten. Aber den Mauerfall hat man natürlich noch nicht sehen kommen, aber die Fronten haben sich schon ein bisschen entschärft und auch den Platz, eben für diesen Waffenplatz, hätte es eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Wenn das EMD ganz ehrlich gewesen wäre zu sich selbst, hätten sie selbst von diesem Plan ablassen können. Aber sie haben wirklich durchgehend, und das finde ich schon sehr verrückt, dass sie wirklich über all diese Jahre von diesem Plan wirklich nicht abgekommen sind, trotz des lokalen und des nationalen Widerstands. Sie haben sich wirklich nichts sagen lassen. Und ja, sie mussten dann zünftig einstecken bei der Initiative, wo da mit ca. 58% ja, für die Initiative gestimmt wurde.
Genau, jetzt sind wir bei der Abstimmung. Die hat ja ein paar, sag jetzt mal, Eigenheiten. Also erstens mal ist es ja die erst 9. angenommene Volksinitiative in der Geschichte der Schweiz. Das ist schon mal außergewöhnlich. Und eben diese 58%, ja, die waren schon sehr wuchtig, wenn man denkt, wie die Verhältnisse lagen vorher. Du hast ja auch untersucht, eben, wer aus welchem Grund dafür oder dagegen gestimmt hat. Vielleicht kannst du uns etwas beleuchten, wie die Entscheidung zustande gekommen ist.
Ja, also ich habe so 4 Argumente eigentlich herauskristallisieren können, warum dafür oder dagegen gestimmt wurde. Eben das eine Argument, das wichtigste Argument war der Naturschutz natürlich, also vor allem dann für die Gegnerschaft, für den WWF, für die AWAR, also Gegnerschaft rede ich immer vom Gegner des Waffenplatzes und nicht der Initiative, das ist ein bisschen verwirrend. Es war sehr spannend zu sehen, dass das EMD das Argument des Naturschutzes auch für sich beanspruchte und sagte, ja, der Waffenplatz gewährleistet einen Naturschutz im Gegensatz zu den Bauern, die das Land oder das Moor nur kaputt machten. Also der Naturschutz wurde gar nicht mehr in Frage gestellt. Dann wichtig war eben diese Armeekritik, dass das kann man auch in der Fox-Analyse nach der Initiative sehen. Also sehr viele Menschen haben sich wirklich dafür ausgesprochen, dass man nicht gegen diese Armee stimmen kann, ob es das ein Waffenplatz ist oder nicht. Ja, und das sieht man auch dabei, dass die Gegnerschaft eben davon sprachen, sie wollen nicht die Armee abschaffen wie die XOA, sondern einfach nur gegen den Waffenplatz sind. Und wichtig finde ich auch, wie die Gegnerschaft und die Befürwortenden eigentlich, ja, mit welchen Bildern sie gearbeitet haben. Also sie haben sehr viele mythisierte Geschichtsbilder genommen von beiden Seiten, zum Beispiel Morgarten oder Rütli Schwur oder ja, der Gesslerhut hat man verwendet. In vielen verschiedenen Beispielen sieht man das auch medial. Sehr spannend finde ich zum Beispiel, dass die Gegnerschaft gegen den Waffenplatz sagt, also wir sagen, lassen uns nichts sagen, also so wie früher wir Eidgenossen gegen die Habsburger. Und haben dann gesagt, ja, wir Innerschweizer, wir natürlich Roten Turm mitten in der Schweiz, in der sogenannten Urschweiz, lassen uns nichts sagen, also vor allem nicht vom Bund. Und der Bund hat eigentlich das gleiche Motiv verwendet. Also sie haben gesagt, wir brauchen die Schweizer Armee, um ja, die Neutralität wahren zu können, aber gegen außen oder gegen den Osten. Und sie verwenden dabei dieselben Geschichtsbilder, was ich sehr spannend finde bei diesem Konflikt.
Ja, also mir ist ein paar Mal so dieses Gallierdorf von Asterix und Obelix durch den Kopf gegangen, als ich mich mit der Geschichte auseinandergesetzt habe. Vielleicht noch die Abstimmung, du hast auch noch geschrieben, dass auch die Frauen sehr entscheidend mit abgestimmt haben. Sie waren natürlich in größeren Zahlen für den Naturschutz.
Ja, das ist schon spannend zu sehen. Das ist die erste Initiative, die mit Frauen angenommen wurde. Und sie haben das Volksbegehren eigentlich mit 77% unterstützt. Ja, und hatten also einen entscheidenden Anteil an dieser Initiative. Und wenn man ja sieht, dass das Militärthema, die Armee ist ja, ich spreche von der Männerspielwiese schlechthin, und dass da die Frauen wirklich einen Input hatten, finde ich schon auch erwähnenswert und auch sehr wichtig für diese Umweltinitiative. Auch die erste Umweltinitiative, die angenommen wurde.
Dann hast du noch auch diesen Fun Fact mit Pro Natura, wo eigentlich ein Umweltverband sich für den Waffenplatz ausgesprochen hat.
Ja, das ist wirklich so ein Fun Fact, kann man sich heute kaum vorstellen. Also Pro Natura oder früher der Schweizerische Bund für Naturschutz, SBN, war sehr bürgerlich und halt traditionell geprägt, im Gegensatz zum WWF, der sich mehr auf die Umwelt und Ökologie fokussiert hat. Und Pro Natura hat sich damals vor allem auf die lokale Natur, ja, haben sich eingesetzt, und die haben in den 50er Jahren sogar zwei kleine Parzellen des Moores gekauft, um sie zu schützen, schon damals, haben sie dann aber lustigerweise 82 wieder verkauft ans EMD für den Waffenplatz. Also sie haben einen Verkauf besser gefunden als die Enteignung. Und nicht nur das, ja, die Mitglieder sind dann auf wenig Verständnis gestoßen. 450 Mitglieder sind dann unter Protest ausgetreten. Und als es dann darum ging, sich für die Initiative dafür oder dagegen zu entscheiden, hat sich der Naturschutzrat sogar dazu entschieden, die Initiative abzulehnen. Also für den SBN war eigentlich die Kritik an der Armee viel schwieriger als eigentlich die Kritik an der Industrie und der Wirtschaft und sich dann dabei für den Naturschutz auszusprechen.
Dann war die Abstimmung, es war 58% eben gegen diesen Waffenplatz, oder also die Initiative wurde angenommen, das heißt, man hat ihn verhindert. Gab es danach noch wichtige Entwicklungen oder ist das Projekt einfach eingestampft worden?
Ich glaube, der Bund musste, oder das EMD musste dann ziemlich schnell einstecken mit dieser Niederlage. Sie haben sogar schon vor der Initiative haben sie Bagger auffahren lassen, haben schon eine Straße gebaut, was eigentlich auch verrückt ist, weil sie, das zeigt ja auch einmal schön, dass sie wirklich nicht geglaubt haben, dass sie mit dieser Initiative, dass die Gegner damit durchkommen. Aber ja, natürlich, als dann der Moorschutz in die Verfassung geschrieben wurde, hatte das schon sehr weitreichende Konsequenzen, aber auch für die Landwirtschaft. Also die durfte dann auch nicht mehr ganz so oder gleich Landwirtschaft betreiben auf dieser Moorlandschaft wie zuvor. Also die Bauern hatten dann wahrscheinlich schon ein paar Schwierigkeiten, dann auch mit diesem Moorschutz umzugehen. Aber für den Moorschutz an sich ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Und das vergisst man auch immer, dass es schon einen Grund gibt, dieses Moor zu schützen, auch für die Biodiversität. Und ja, dass man ganze Flächen, also es geht nicht, man kann das Moor nicht einfach zerstückeln und sagen, ja, da haben wir noch ein bisschen Fläche und da, sondern es ist wirklich wichtig, dass man sehr großzügig diese Moorflächen sein lässt, auch für die Umwelt und für die Natur, die dort auch lebt.
Ja, und die Schweiz ist, glaube ich, auch darum jetzt eines der wenigen Länder, wo der Schutz der Moorlandschaft wirklich in der Verfassung verankert ist.
Ja,
genau. Es ist einfach fast ein bisschen ein Nebenprodukt jetzt aus dieser Gegnerschaft zum Waffenplatz, aber nichtsdestotrotz natürlich eigentlich ein sehr früher Vorbot der jetzt wichtigen Themen im Umweltschutz.
Ja, auf jeden Fall. Also die ganze Umwelt-Ökologie-Bewegung hatte seine Anfänge in den 70er Jahren. Und in der Schweiz war diese vor allem aber geprägt durch die Anti-Atomkraft, also diese Naturschutzbewegung, linke Bewegung. Und der Moor-Aspekt ist schon ein bisschen zufällig dann auf dieses nationale Parkett gekommen durch die Initiative, aber der Schutz oder auch was es ausgelöst hat, ich glaube schon relativ groß auch ein Verständnis für die Natur und für die Umwelt und schon ein bisschen ein Vorbote für heute, für den Klimawandel auf jeden Fall.
Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast heute Abend.
Dankeschön. Schönen Abend.
Und so, liebe Hörerinnen und Hörer, fand der Moorschutz den Weg in unsere Bundesverfassung und Rotenturm blieb ohne einen Waffenplatz. Für tiefergründige Informationen zum Thema findet ihr in der Beschreibung zu diesem Podcast einen Link zu Stefanie Müllers Buch, welches ich für weiterführende Lektüre sehr empfehlen kann. Ich danke Stefanie für ihre Zeit bei uns und die interessanten Ausführungen herzlich. Unser Podcast wäre nicht möglich ohne die unglaublich wertvolle Unterstützung der Tongarage. Die Tongarage ist ein professionelles Tonstudio in Baar im Kanton Zug. Falls du Interesse an professionellen Tonaufnahmen hast, findest du unter www.tongarage.ch oder in den Shownotes mehr Informationen. Oder du schreibst eine E-Mail an info@tongarage.ch. Mehr Informationen zum Podcast selber und den Personen dahinter findet ihr jederzeit unter www.zeit-genossenschaft.ch. Dort sind auch die einzelnen Episoden mit den dazugehörenden Shownotes aufgeführt. Wir veröffentlichen dort Informationen rund um das Thema und auch zu den Gästen. Zusätzlich bemühen wir uns, Links oder Hinweise zu erwähnten Inhalten oder weitere Informationen bereitzustellen. Wenn euch unser Format gefällt, freuen wir uns auf eine Rezension bei Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo man den Podcast hören kann. Jede Empfehlung hilft uns, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und unseren Inhalt mit einem größeren Publikum zu teilen. Und zu guter Letzt könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten. Schreibt dafür eine E-Mail an info@zeit-genossenschaft.ch oder schreibt uns auf Twitter oder Instagram. Wir freuen uns über jegliches Feedback, Ideenvorschläge für weitere Episoden und die Diskussion mit der Community. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Es bleibt mir nur noch, euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst «Schweizer Geschichte mit der Zeitgenossenschaft». Salut miteinander!